Herzlich willkommen zum Podcast von Equippers Berlin.
Hey, richtig cool. Guten Morgen, Kirche. Schön, hier zu sein. Genau. Richtig cool, richtig cool. Ich finde es super, dass Hanna gerade schon über den Punkt der Ehre gesprochen hat, oder? Wir sind eine Gemeinde, wir sagen Equippers, wir haben einen ersten Wert und das ist, wir wollen ehren. Wir wollen einander ehren, wir wollen vor allem Gott ehren. Und ich glaube, du hattest heute schon, bis jetzt schon einen richtig guten Gottesdienst, oder? Ich glaube, du bist hier reingekommen und ich weiß, du wurdest total freundlich, freudig begrüßt. Ich habe heute früh schon sogar Frühstück bekommen, da hat jemand schon Frühstück gerichtet. Wir haben ein grandioses Production-Team, die das hier alles machen. Wir haben eine grandiose Band, die uns in den guten Worship führt, oder? Hey, ist richtig gut, oder? Habt ihr mal einen Applaus? Habt ihr einen Applaus für dieses Haus? Habt ihr einen Applaus für diese Kirche? Wir wollen gemeinsam Reich Gottes bauen. Vater, wir wollen dich ehren heute früh. Wir wollen dich groß machen, Jesus. Und wir danken dir dafür, dass du heute früh ein Wort für uns hast. Dass du heute früh sprechen möchtest. Und ja, Jesus, wir glauben, dass dein Wind jetzt hier weht. Wir glauben, dass deine Salbung hier ist in diesem Raum, Gott. Und dass du was Neues an diesem Morgen für uns hast. Danke, Jesus. Amen. Cool. Danke. Richtig cool. Nice. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße euch. Ich habe heute früh ein geniales Zitat gelesen und das war... Der kleine August möchte aus dem April abgeholt werden. Nee, unbedingt, der kleine April möchte aus dem August abgeholt werden. Ja. Berliner Sommer, ja, ist toll, oder? Ich liebe es, der November ist schön. Cool, dass du heute früh hier bist, das ist richtig gut. Und mir ist es eine Ehre, heute zu euch sprechen zu dürfen. Pastor Tore kam auf mich zu und es ist wirklich eine Ehre, oder? Dass ein Leiter auf einen zukommt und sagt, hey Benji, ich traue dir zu. Ich gebe dir Verantwortung, ich gebe dir Vertrauen. Er grüßt uns aus der Ferne. Es ist eine Ehre, dass ihr mir zuhört. Das ist so gut. Hanna hat schon ein bisschen was gedroppt. Jetzt wollte ich eigentlich so eine Einleitung machen und dann so in das Thema rübergehen. Aber es ist genau. We go for it. Ich mache trotzdem einen kleinen Icebreaker mit euch. Icebreaker, wir lieben Icebreaker, oder? Ja, richtig cool. Nee, du musst nicht aufstehen, du musst jetzt keinen Sport machen. Ich habe auch keinen Ball dabei, keine Sorge. Es geht nur darum, ich will dir eine Frage stellen. Überleg mal, geh mal in dein Wohnzimmer, da wo deine Bücher stehen und überleg dir mal, wie viele Bibeln hast du? Hast du eine Bibel? Wenn du eine Bibel hast, melde dich mal. Ja. Alle, die eine Bibel besitzen, vielleicht sind auch Leute hier, die sich jetzt nicht melden. Ich glaube, ja. Also ich glaube, mehr Menschen haben eine Bibel. Okay, du hast mehr als zwei Bibeln. Hände bleiben einfach oben. Okay, du hast mehr als drei Bibeln zu Hause oder vielleicht sogar dabei. Du hast mehr als fünf Bibeln. Ah, okay. Und jetzt richtig krass, du besitzt mehr als 10 Bibeln. Ja, es gibt ein paar Leute, die sind am Start. Okay. Ich habe im letzten Monat ein Buch gelesen, beziehungsweise ein Buch gehört. Und dieses Buch handelt von Bruder Andrew, das heißt der Schmuggler Gottes. Und das war ein Mann, ein Missionar, der aus den Niederlanden in den 50er Jahren angefangen hat, in den damaligen Ostblock Bibeln zu schmuggeln. Ja. Und mich hat es berührt, warum er das getan hat. Er war auf einer Reise damals in Polen und Ungarn und einigen Ländern. Und er kam dort in Gemeinden und dort war es üblich, dieses Haus war voll, vielleicht voller als heute. Und wenn eine Bibelstelle vorgelesen wurde, dann sind die Leute aufgestanden und es waren so irgendwie 5 Leute und die haben ihre Bibeln nach oben gehalten, damit alle Leute um sie rum in der Bibel lesen konnten, weil es Gemeinden gab, wo noch nicht mal der Pastor eine Bibel hatte, weil der Ostblock, die Länder damals, die kommunistischen Länder hatten was verstanden. Wenn wir den Leuten die Bibel nehmen, dann greifen wir sie damit auch in ihrem Glauben an und sie haben da wirklich für gesorgt, entweder sie haben es verboten oder sie haben den Druck einfach immer rausgezögert, sodass die Leute einfach nicht an Bibeln kamen. Und schlussendlich hat dieser Dienst von Bruder Andrew dazu geführt, dass er Open Doors gegründet hat am Ende, dass die Organisation, die sich um die Nöte verfolgter Christen kümmert weltweit. Aber ich will darauf hinaus, wir haben uns vorgenommen, diesen Sommer als Equippers, Rhein-Main, Würzburg, Berlin zusammen ein Buch der Bibel zu lesen, ein Buch zu nehmen und das so richtig durchzuarbeiten, weil wir glauben, wenn selbst kommunistische Länder verstanden haben, wie viel Weisheit da drin steckt, wie viel Kraft in so einem Buch steckt, dass es für uns als Gemeinde wichtig ist, tief in die Bibel reinzugehen. Und wir haben uns ein Buch rausgepickt, ein Buch genommen, das vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist, und das ist der Brief von Jakobus. Der steht relativ weit hinten in der Bibel. Es ist ein Buch, was irgendwie an vielen Stellen in der christlichen Welt so ein bisschen beäugt wurde als schwierig, kompliziert. Martin Luther soll sogar gesagt haben, oh, ich lasse es lieber raus. Ja. Aber genau diese Perspektive, die wollen wir nicht einnehmen. Wir wollen nicht die Perspektive einnehmen, Jakobus ist ein schwieriges Buch. Das ist kompliziert. Jakobus, der hat irgendwie eine andere Theologie als andere anderen, sondern wir wollen dieses Buch lieben lernen und wir wollen daraus lernen. Pastor Tore hat letzte Woche einen genialen Satz gesagt, fand ich. Ich glaube nicht, dass Jakobus in 5 Kapiteln eine neue Theologie aufmachen kann. Nein, Jakobus hat keine andere Theologie als die Theologie des Neuen Testaments, sondern wir haben letzte Woche schon einen genialen Einstieg gehört von Pastor Tore, wo es darum ging, diese ersten Verse von Jakobus, und zwar in Herausforderungen, in Krisen, die Freude zu bewahren. Jakobus ist ein Mann der Integrität. Wir wissen von Jakobus aus dem Galaterbrief, aus Galater 1, Vers 16, dass er der Bruder von Jesus war. Wir wissen aus Apostelgeschichte 15, dass er der Gemeinde in Jerusalem vorstand mit. Aber er selber sagt im Jakobusbrief überhaupt nichts davon. Oder wäre doch eigentlich smooth, oder sozusagen am Anfang, hey, ich schreibe einen Brief, ich bin übrigens der Bruder von Jesus. Ich habe da was zu sagen. Ich leite eine Gemeinde. Nee, er sagt am Ende, ich bin ein Knecht Gottes. Jakobus, wir wissen von Flavius Josephus, dass er etwa 62 nach Christus hingerichtet wurde. Wir wissen von den frühen Kirchenvätern, dass sie ihm dann sagten, er sei ein sehr gerechter Mann gewesen. Ein krasser Typ, der für Integrität steht, dem es ganz wichtig ist, dass er sagt, hey, mein Glaube soll am Ende praktisch werden. Mein Glaube soll am Ende irgendwo rauskommen. Ja, das ist im Grunde genommen das, was er sagt. Und hey, ich sage euch eins, Paulus sagt nichts anderes. Ja, wir brauchen nicht glauben, dass das eine neue Theologie ist. Ja. Manche haben vielleicht Probleme damit, man liest dieses Buch und denkt so, oh, das ist aber viel imperativ. Ja, der Brief des Jakobus hat ganz viele Imperative, also wie Befehlsformen, Handlungsanweisungen. Ja. Aber warum hat er die? Weil Jakobus es praktisch machen will. Weil er will, dass unser Glaube am Ende praktisch wird. Und ich darf uns heute in ein Thema reinnehmen und ich denke, dieses Thema, da wirst du sagen, wow, das ist gut. Das haben mich auch schon mal gefragt. Und zwar ist dieses Thema, wie werde ich weise? Wie werde ich weise? Das ist ziemlich krass, oder? Das ist eine ziemlich wichtige Frage, die wir uns alle in unserem Leben gestellt haben schon mal. Wie treffe ich weise Entscheidungen? Wie entscheide ich, ob vielleicht ein Rat, den mir jemand gibt, weise für mein Leben ist? Und Jakobus, das ist cool, der hat dazu einige Gedanken. Und wir wollen uns heute mit dem Thema Weisheit beschäftigen. Wir wollen schauen, hey, was sagt uns Jakobus? Was können wir von ihm lernen, darüber weise zu werden? Ja, das ist richtig gut, oder? Kommt mal mit in Jakobus 1, Vers 5. Gleich im ersten Kapitel, wir gehen noch gar nicht so viel weiter. Letzte Woche war es Jakobus 1, 1, jetzt sind wir bei 1, 5. Also ihr merkt, wir gehen langsam voran, aber das ist powerful, das ist stark, was da drin steht. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bleibe er dumm. Nein, das steht da nicht, sondern da steht, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Wow, gut, oder? Das ist gut. Hier Jakobus, Handlungsanweisung. Jakobus ist, ich liebe das. Jakobus ist klar, ja. Ich habe uns was gemalt, so eine kleine Abbildung, das kommt bestimmt gleich. In der Medizin, da wo ich arbeite, in der Akutmedizin, da haben wir immer so SOPs, das heißt Standard Operation Procedure oder Standard Handlungsanweisung, schönes deutsches Wort. Sowas sieht ungefähr so aus, ja. Also wir sind simpel in der Akutmedizin, ja. Also wir sagen irgendwo, hier geht's los und dann gucken wir uns das an, sagen wir nein oder ja. Ja, wenn nein, dann machst du das, wenn ja, machst du das. Ja, So, und war das erfolgreich? Wenn erfolgreich, ja, dann gehst du da weiter. Wenn nicht erfolgreich, machst du das. Ja? Und irgendwann kommt dann so ein Kästchen, wenn hier weiter, dann bitte SOP auf Seite 276 auf. Also es ist wirklich simpel. Also wir sind, so sind wir gestrickt. Und ich dachte mir so, das passt eigentlich ganz gut, weil Jakobus ist genau so. Er gibt uns eine Handlungsanweisung. Er sagt erstmal, hey, wenn es einem von euch an Weisheit fehlt, ist ja erstmal eine Feststellung. Ne? Also wir als Christen, wir sind nicht automatisch weise, wir als Menschen werden Situationen haben, in denen wir uns Weisheit mangelt, in denen wir fragen werden, hey, ich brauche Hilfe. Vielleicht bist du gerade in einer Krisensituation in deinem Leben, dir geht es gerade nicht gut. Vielleicht hast du einen Konflikt in einer Partnerschaft, in einer Freundschaft. Vielleicht musst du gerade in deinem Job Dinge entscheiden. Vielleicht geht es darum, irgendwo hinzuziehen, irgendwo wegzuziehen. Soll ich das Haus kaufen? Soll ich lieber in eine Wohnung gehen? Lieber 2 Etagen, lieber 3 Etagen? Oder auch sehr beliebt, Finanzen sind einfach leer. Ja, was mache ich jetzt? All solche Dinge. Ich merke momentan bei mir, ich bin jetzt so ein bisschen in meinem Job, ich darf jetzt ständig irgendwelche komplexen Gespräche führen, wo wir irgendwo, die Abbildung brauche ich noch, lass die ruhig da, danke, wo ich Gespräche führen muss, wo ich manchmal denke, wow, da habe ich nicht mit gerechnet, dass ich diese Gespräche führen muss. Dann komme ich in so Stresssituationen nachts um 4 und denke mir so, ich würde gerade gerne schlafen, aber jetzt soll ich gerade empathisch sein mit jemandem, der mich anschreit, schenkt mir Weisheit, ja, genau. Das sind Situationen in unserem Leben, da kommen wir hin. Ja. Ich brauche manchmal Weisheit, wenn es um Wecker geht. Ja. Ich habe vor 2 Wochen hart verschlafen. Ich sage nicht, wie hart, aber ich sage mal so, ich war gerade noch zur Predigt da. Ein paar Wochen vorher habe ich mir ein bisschen zu viele Wecker gestellt, da hat er hier im Gottesdienst geklingelt. Genau, also ey, es braucht Weisheit in unserem Leben, oder? Wie, wann ist der Moment? Ja. Heute früh hatte ich 5 Wecker. Ja. Ich erzähle euch nicht, warum. Ja? Heute wollte ich hier sein. Ja? War mir wichtig. Okay. Jakobus sagt, come on. Genug Weisheit von Benji, gehen wir mal zu Jakobus. Jakobus sagt uns, wenn Weisheit vorhanden, super. Nichts machen, weiter so. Dann nutzt das, dann hast es. Wenn du keine Weisheit hast, ist es simpel. Ja? Du darfst Gott um Weisheit bitten. Egal, ob du studiert hast, egal, ob du 5 bist, ob du 15 bist, 25 oder ob du 65 bist. Und auch 75. Und auch noch drüber. Du darfst Gott um Weisheit bitten. Egal, was ist, du darfst zu Gott gehen und sagen, Gott, hilf mir dabei, eine weise Entscheidung zu geben. Und das, was ich rechts hingeschrieben habe, das sagt der Jakobus eigentlich gar nicht, sondern der sagt, das wird erfolgreich sein. Da gibt es gar keinen nicht erfolgreich eigentlich, sondern die Weisheit wird so sein, Problem ist gelöst, du kriegst von Gott die Weisheit, weil Gott gibt denen gerne, die ihn bitten. Ist ganz einfach. Sprüche 1, Vers 7 sagt, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Das Spannende ist, das Buch der Sprüche gehört zur alttestamentarischen Weisheitsliteratur und diese Weisheitsliteratur besteht aus Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger, Klagelieder, Hohelied. Diese Bücher zusammen sind die Weisheitsliteratur. Und wir sehen ganz viele sprachliche Merkmale, die Jakobus sowohl benutzt und die auch in diesen alten Büchern drin sind, in der Weisheitsliteratur. Sprüche 1, Vers 7 von Salomo, die Ehrfurcht vor dem Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Narren verachten Weisheit und Selbstbeherrschung. Hey, wir sollen nach Weisheit streben. Wir sollen nach Weisheit suchen. Und da ist dieses schöne alte Wort drin, die Ehrfurcht vor dem Herrn. Ehrfurcht, ich weiß nicht, ob du das so in deinem Alltag benutzt. Ja? Es bedeutet die Unterordnung unter die Autorität Gottes. Nicht Furcht, nicht Angst, sondern Ehrfurcht. Heißt, Gott, ich ordne mich dir unter. Hey, wenn du nach Weisheit suchst, wenn wir nach Weisheit suchen, dann fängt es darin an, dass wir Gott darum bitten und dass wir seinen Willen und seine Autorität anerkennen. Come on, oder? Ist gut. Mega. Ich lieb's. Die Ehrfurcht vor dem Herrn, da geht's los. Da ist der Anfang der Erkenntnis. Aber vielleicht sagst du, hey, ich habe meine Krise, ich habe meinen Moment, ich habe eine Frage, ich habe eine Krankheit. Ich habe einen Rat bekommen, der war nicht gut. Ich habe weiter einen Streit und ich habe Gott gebetet. Ich habe ihn gebeten, ich habe zu ihm gesprochen. Ich habe gesagt, Gott, ich ordne mich dir unter, aber irgendwie ist das Problem noch nicht gelöst. Das Coole ist, dass in ein paar Momenten werde ich dir verraten, was Jakobus uns noch mehr über Weisheit verrät. Wo er nämlich sagt, hey, was heißt es denn am Ende eigentlich, göttliche Weisheit zu empfangen? Was heißt es am Ende eigentlich, auf diese göttliche Weisheit zu hören? Wie ist der Charakter davon? Weil das ist ja für uns eigentlich interessant, oder? Zu fragen, was ist eigentlich Weisheit? Wie sieht es aus? Was ist weise? Und ich kann dir verraten, wir heute früh sind nicht die ersten Menschen, die sich diese Frage gestellt haben. Sondern die Frage der Weisheit stellt sich überall, auch in Filmen. Vielleicht, wenn du über Weisheit nachdenkst, dann denkst du an Gandalf. Oder an Frau Galadriel aus Herr der Ringe, irgendwie jemand Altes, Weises, wo man hingehen kann, der eine gute Antwort hat. Oder ich bin Batman-Fan, ich würde an Alfred denken, den Butler, zu dem man gehen kann. Oder an die Mama von Forrest Gump, die den schönen Satz geprägt hat, das Leben ist wie eine Pralinenschachtel, du weißt nie, was du kriegst. Ja? Vielleicht hast du dort drin Weisheit gefunden. Manchmal ist es ja auch gut, einfach mal zu gucken, na, wie definieren wir eigentlich Weisheit. Ne? Also kann er erst mal gucken, Duden, ne, zum Beispiel. Und wenn wir heute in die Lexika gucken, dann wird Weisheit wie folgt definiert. Und zwar als Erfahrungswissen. Nicht nur theoretisches Wissen, sondern Wissen, das wir aus Erfahrung herausbekommen. Eine ethisch reflektierte Urteilskraft. Dass wir irgendwo wissen, ja, was ist ethisch sinnvoll in einem Moment. Eine praktische Klugheit im Alltag und im Umgang mit anderen. Krass, bei Weisheit geht es irgendwie automatisch darum, wie wir in Zwischenmenschlichkeit treten. Auch da, kleiner Sneak Peek nachher, wenn wir über Jakobus reden, auch da geht es um Zwischenmenschliches. Da geht es darum, wie kommunizieren wir miteinander? Wie gehen wir miteinander um? Darin stellt sich die Frage eigentlich nach Weisheit. Nach innerer Reife, die mit Gelassenheit verbunden ist. Ich selber, ich bin immer ein ganz großer Fan davon, einfach mal in die Geschichte zu gucken und zu schauen, hey, was sind vielleicht für mich Menschen, die ich herausragend finde, die ich als Vorbilder empfinde und was haben sie über Weisheit gesagt oder was waren weise Entscheidungen? Und es gibt eine Frau, da bin ich seit vielen Jahren ein ganz großer Fan von. Vielleicht hast du von ihr schon mal gehört, sie heißt Florence Nightingale. Florence Nightingale ist die Gründerin der modernen Pflege, hat in der Mitte des 19. Jahrhunderts gelebt. Und diese Frau war eine ganz hingegebene Christin. Sie kam eigentlich aus England, war eine junge Krankenschwester, ist in einem sehr strengen Elternhaus groß geworden, aber war sehr treu ihrem Gott gegenüber. Und sie war in Scutari, einem Teil von Istanbul heute, im Krimkrieg als Krankenschwester eingesetzt in einem Lazarett. Und was hat sie da gemacht? Sie hat dort Soldaten gepflegt. Und sie hat gesehen, wie viele von diesen Soldaten einfach gestorben sind. Aber irgendwann fiel ihr auf, dass die Soldaten, die in weißen, reinen Betttüchern lagen, weniger gestorben sind. Also hat sie sehr weise gehandelt. Sie hat gesagt, hey, lass das doch einfach für alle machen. Sie hat angefangen, hygienische Prinzipien einzuführen und sich darum zu kümmern, dass alle Soldaten ab jetzt, die in diesem Lazarett lagen, in frischer Bettwäsche lagen. Und sie hat das auf dem Grund ihres Glaubens gemacht. Sie hat Pflege neu gedacht, Pflege neu begründet, aus dem Gedanken der Nächstenliebe heraus. Aus dem Gedanken, sich zu kümmern um Menschen. Dafür wird sie heute tatsächlich sehr häufig belächelt, wenn man über sie im Pflegeunterricht lehrt. Aber ich finde sie herausragend. Und sie hat ein paar Dinge über Weisheit gesagt. Die Weisheit besteht nicht darin, Wissen anzuhäufen, sondern darin zu wissen, wie man es anwendet. Ich denke, Gottes Absicht mit uns ist, dass wir nicht nur gut, sondern auch nützlich und klug sein sollen. Ich finde das krass, oder? Wenn wir uns vorstellen, mich ermutigt das. Ich habe vorhin von Bruder Andrew erzählt, einem Missionar, der selber eigentlich mal Soldat in einem Krieg war, in Korea damals, dann sich bekehrt hat und einfach einem Need gefolgt ist. Er ist damals nach Polen gegangen, hat gesehen, die Menschen brauchen Bibeln und er hat gesagt, Gott, wenn das meine Aufgabe ist, dann soll das ab jetzt meine Aufgabe sein und daraus ist ein Riesennetzwerk entstanden. Er hat sich Gott unterordnet, er hat sich das zu Herzen genommen, was Jakobus gesagt hat, Wenn du weise sein möchtest, dann bitte Gott darum und frag ihn. Und das, was in Sprüche 1,7 steht, die Erkenntnis beginnt darin, dass wir Gott fürchten. Dass wir Ehrfurcht vor ihm haben. Dass wir seine Autorität annehmen. Und hier Florence Nightingale ähnlich, eine Frau, die Christin ist, die aber in ihrem ganz praktischen Handeln am Ende hingeht und eine weise Entscheidung trifft und damit tatsächlich schlussendlich moderne Krankenhausarchitektur zum Beispiel verändert hat. Und noch bevor irgendwie zum Beginn des 20. Jahrhunderts hier in Berlin Leute angefangen haben, irgendwie was über Penicillin und Bakterien rauszufinden, hat sie schon was gewusst über Hygiene und Infektionen und hat damit revolutioniert. Die alten Philosophen, also die Liebenden der Sophia, der Weisheit, haben gesagt, zum Beispiel Platon: Ich weiß, dass ich nichts weiß und gerade darin liegt meine Weisheit. Weise ist derjenige, der die Wahrheit liebt und erkennt, was wirklich ist, sagt Platon. Aristoteles sagt, der Weise ist nicht nur klug, sondern auch tugendhaft im Handeln. Die Stoiker, also zum Beispiel Seneca, sagt, Weisheit ist der gerechte Gebrauch der Vernunft, Weisheit ist, den gerechten Gebrauch der Vernunft zu machen. Marc Aurel sagt, Weisheit ist die Kunst, sich mit dem zufrieden zu geben, was man hat und was man nicht kontrollieren kann, loszulassen. So, warum erzähle ich euch all diese verschiedenen Dinge? Weil ich dir klar machen will, weil ich uns klar machen will, wie das Streben nach Weisheit eine Kernfrage ist, die sich durchzieht. Und wir haben in der Welt ganz viele kluge Menschen, die sich Gedanken darüber gemacht haben. Aber die Frage ist immer, was ist am Ende menschliche Weisheit und was ist am Ende göttliche Weisheit? Die Sprüche machen genau diese Frage. Und Jakobus baut sehr viel auf den Sprüchen unter anderem auf. Sie fragen, what is foolish, was ist irgendwie dumme weltliche Weisheit? Und was ist eigentlich göttliche Weisheit von oben? Und Jakobus geht genau darauf ein. Und ich will uns in den Text reinführen, der in Jakobus 3 steht. Jakobus 3, 13 bis 18. Hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von jeder Heuchelei. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Dieser Vers, dieser 18. Vers, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Das ist großartig, oder? Ich finde es so poetisch. Ich habe diesen Vers letztens gelesen und ich dachte, wow, das ist unglaublich gut. Das ist doch heftig. Eigentlich stehen diese 5 Verse schon völlig für sich. Und ich brauche gar nicht mehr so viel erzählen. Ich will es trotzdem uns ein bisschen mitnehmen. Jakobus sagt in Vers 13, hält sich jemand unter euch für weise und verständig und nutzt dabei genau diese 2 Worte für weise, Sophos, Sophia, das ist aus der Philosophie der Weisheit, und verständig, Epistemos, was eben bedeutet, diese Verständigkeit auch im Praktischen zu haben. Er sagt irgendwie, hey, wer von euch weise sein möchte und verständig handeln will, ja, der sei wie folgt. Und dann macht er eben einen Vergleich auf und er macht ein Bild auf, er macht eine Gegenüberstellung auf, in der er zwei Dinge gegenübereinander stellt und sagt, hey, da ist einmal diese Weisheit Gottes, diese Weisheit von oben, der sollen wir folgen und auf der anderen Seite ist da diese Weisheit der Welt. Und er sagt über die Weisheit der Welt, irgendwie am Ende geht es echt nicht um Klugheit. Vielleicht denkst du, wenn ich weise sein will, dann geht es hier irgendwie darum, besonders viel Wissen angehäuft zu haben. Aber dabei geht es nicht um Weisheit, sondern bei Weisheit geht es um das Ziel. Wenn jemand zu mir kommt und einen weisen Rat haben will, dann ist das eine, dass da ein Wissen vielleicht da ist. Auf der anderen Seite ist da aber vielmehr die Frage, was will ich in demjenigen jetzt eigentlich auslösen? Was ist mein Ziel, wenn ich eine Entscheidung treffen will? Und hier sagt Jakobus was ganz, ganz Spannendes. Er sagt, wir können zwei Dinge gegenüberstellen. Und zwar einmal ist da diese Weisheit der Welt, die schnell auf Selbstsucht und Eifersucht ausgebildet ist. Also irgendwie, wo es darum geht, ich will irgendwas, ich habe eine Agenda, ich will irgendwas haben. Ich möchte irgendwas machen. Und wir erinnern uns an Sprüche 1, Vers 7, wo es heißt, denn der Beginn der Erkenntnis ist da, wo die Ehrfurcht des Herrn ist. Wo die Unterordnung unter die Autorität Gottes ist. Die Bibel lehrt uns ganz klar, wenn es um die Weisheit, um die göttliche Weisheit geht, und das ist ja auch irgendwie logisch, weil da steht göttliche Weisheit, dann geht es um die Weisheit Gottes und damit geht es auch als erstes um den Willen und die Ziele Gottes in dem Ganzen. Und nicht um meine Ziele und nicht um das und vielleicht ist es das, was uns manchmal so herausfordert. Vielleicht ist es das, dass wir merken, hey, ich habe eine Frage, ich habe eine Krise in meinem Leben, ich habe einen Punkt in meinem Leben, wo es einfach gerade nicht weitergeht und ich sehne mich nach Weisheit. Aber vielleicht steht da Gott und sagt, hey, mein lieber Benji, du denkst gerade sehr selbstsüchtig. Es geht gerade in deinen Lösungen vor allem darum, dass es dir gut geht. Und nicht darum, was ich mit dir machen will. Und wir haben eine Sache über Jakobus vorhin gelernt und das ist, dass Jakobus ein Apostel der Integrität ist, dass es ihm darum geht, dass er sagt, hey, es geht nicht, einen Glauben auf der einen Seite zu haben und zu sagen, hey, ich bin Gott treu und ich lebe in Beziehung mit ihm und auf der anderen Seite zu sagen, aber das hat keine Auswirkungen in meinem Leben. Sondern er sagt am Ende, meine Beziehung zu Gott, meine Ehrfurcht vor Gott, mein Bitten, mein Flehen, mein Kommen zu Gott gründet am Ende darin oder es führt am Ende dazu, dass etwas entsteht, was in Gottes Willen ist. Und am Ende definiert vielmehr eine Sache die Weisheit Gottes als das pure Wissen darin. Bruder Andrew, um nochmal ganz zum Anfang kurz zurückzukommen, hat einen ganz spannenden Satz geprägt. Er ist mit seinem kleinen VW regelmäßig über die Grenzen gefahren, er hat überall in seinem Auto Bibeln versteckt. Und da hat er gebetet und hat gesagt, Gott, was soll ich machen? Und da hat Gott sowas gesagt wie, leg eine Bibel auf deinen Beifahrersitz. Und es ist irgendwie nicht besonders klug, wenn man Bibeln schmuggeln will, eine Bibel in der Sprache des Landes, die die Polizisten auch lesen können, auf den Beifahrersitz zu legen. Ja. Und er fuhr da aber hin und er hat ein Gebet geprägt. Und das ist, Jesus, du machst die Blinden sehend, jetzt mach die Sehenden blind. Ja? Das war das Gebet der Schmuggler, der Bibelschmuggler. Ja? Und das ist irgendwie nicht weise. Ja? Aber was war es? Es war Gott treu. Es war seiner Autorität unterordnend. Es hat gesagt, hey Gott, ich vertraue darauf, dass auch wenn das gerade die blödeste Idee auf der Welt klingt, eine offene Bibel hier hinzulegen, wenn ich da über die Grenze fahre und eine Bibel schmuggeln will und ich das eigentlich nicht darf und dafür vielleicht ins Gefängnis komme, ich lege sie hier hin, Gott, weil ich vertraue dir, dass du damit irgendwas vorhast. Und der Typ, der hat krasse Sachen erlebt. Der hat in einer Nacht- und Nebelaktion, haben die irgendwann mal 1 Million Bibeln nach China geschmuggelt. Unter anderem. Als er mit dem Ostblock fertig war und so bekannt dort war, hat er angefangen, in den Nahen Osten Bibeln zu schmuggeln und er hat alle möglichen Menschen kennengelernt. Und er sagt immer wieder, ich habe nicht mal eine Ausbildung. Ich habe nicht studiert. Ich bin ein ganz einfacher Sohn eines Handwerkers irgendwo in einem niederländischen Dorf. Aber was habe ich gemacht? Ich habe verstanden, wenn Gott was sagt, dann tue ich das. Und genau das ist das, was Jakobus uns lehrt. Er sagt, hey, am Ende, wenn du Gott bittest, dann wird er dir Weisheit geben, aber seine Weisheit, nicht unsere. Und jetzt ist ja die Frage, wie ist diese Weisheit Gottes charakterisiert? Was sind die Charakterzüge dieser Weisheit Gottes? Und ich habe dir ein Bild mitgebracht, weil ich war gerade im Bildermalen. Also nicht das, sondern das. Genau. Come on. In Sprüche 9, 1 bis 12, wieder faszinierend, Jakobus, Sprüche, relativ viele Parallelen, ich habe es vorhin gesagt, findet sich der Satz, die sieben Säulen der Weisheit. Und das Faszinierende ist, dass es hier in Jakobus, dass wir genauso dort auch sieben Säulen finden. So ungefähr. Ich habe es versucht so aufzuschreiben. Ich will nochmal auf diesen letzten Vers hinaus, Vers 18, der sagt, die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens sehen. Die Idee der Weisheit Gottes, und ich finde diese Idee ist ziemlich großartig und ich habe sie in diesem Wortlaut nirgendwo anders gehört, ist, dass er sagt, es beginnt mit einer Saat des Friedens, die wir aussehen, und die mündet in einer Frucht des Friedens. Es geht nicht um das reine Wissen. Es geht nicht um eine kluge Entscheidung zu treffen. Sondern es geht darum, dass wir Friedensstifter werden. Dass wir anfangen, Frieden zu säen. Dass wenn ich nachts um 4 mein Telefon klingelt, ich irgendwo hinrenne und dort sitzt ein aufgelöster Patient und schreit mich an, dass ich es dann schaffe zu sagen, hey Gott, schenkt mir Weisheit. Und da geht es gar nicht so sehr darum, was ich jetzt tue, sondern im ersten Moment darum, dass Gott sagt, hey Benji, wenn du weise in meinem Sinn sein willst, dann wünsche ich dir, dass du jetzt ein Friedensstifter bist in diesem Moment. Weises Handeln entspringt auf einer Saat des Friedens, die in einer Frucht des Friedens mündet. Und Jakobus spricht 7 Säulen an und sagt, das sind Dinge, nach denen wir streben sollen. In unserem Handeln und das definiert am Ende göttliche Weisheit. Er sagt, Reinheit ist ein ganz wichtiges Thema. Ich habe vorhin über Florence Nightingale gesprochen, ist doch faszinierend, oder? Weiße Bettlaken, reine Bettlaken, die zur Heilung führen. Rein und heilig. Rein und heilig bedeutet am Ende genau das, dass wir heilig sind, dass wir uns absondern zu dem, was Gott will. Und das ist schwer, teilweise. Das ist nämlich verrückt, was Gott manchmal möchte von uns. Aber heilig, immer wenn was heilig beschrieben ist in der Bibel, dann meint es, es ist konkret für Gottes Zwecke ausgesondert. Hey, unsere Weisheit soll für Gottes Zwecke ausgesondert sein. Jakobus wünscht sich von uns, dass er sagt, hey, seid friedfertig und freundlich. Hey, wenn du dich fragst, hat mir jemand einen weisen Rat gegeben? Vielleicht ist jemand zu dir gekommen und hat dir irgendwann mal was gesagt und war das weise? Hey, dann prüf's hier ran. Führt es am Ende zu Frieden oder nicht? Der Charakterzug, eine ganz zentrale Sache in der Weisheit Gottes, ist am Ende, dass Gottes Idee ist, dass Frieden entsteht. Nicht Entzweiung, nicht Spaltung, nicht Zerstörung, sondern Gott möchte am Ende Frieden schaffen. Und er möchte, dass wir Frieden schaffen. Gott möchte, dass wir korrekturbereit sind. Hey, wann bist du vielleicht das letzte Mal zu jemandem gegangen und hast gefragt, hey, mache ich das eigentlich gut? Ist das eigentlich gut, was ich hier tue? Hey, Pastor Tore, ist diese Predigt eigentlich gut? Gib mir mal Feedback. Nee, echt, gib mir Feedback. Hat mir versprochen, er wird mir Feedback geben. Hey, was war gut, was war nicht gut? Ich habe letztens mal meine Chefs gefragt, gesagt, hey, kann ich mal vorbeikommen? Ich würde gerne wissen, wo ihr mich seht. Wo stehe ich? Was kann ich besser machen? Das ist gut, das ist wichtig in unserem Leben, dass wir korrekturbereit bleiben. Das ist ein Charakterzug von Weisheit. Zu sagen, hey, ich lasse mich korrigieren. Und ich fordere das ein, auch wenn es wehtut. Nicht verwechseln. Frieden heißt nicht, dass es nicht wehtut. Frieden bedeutet, wir wollen etwas heil machen am Ende. Und manchmal müssen wir was korrigieren. Und mir fallen Punkte ein in meinem Leben, die ich gerade korrigieren muss. Ich empfinde es eine große Ehre, heute früh hier zu stehen. Und keine Ahnung, vielleicht denkst du so, oh Benji, krasser Typ. Ja. Aber ganz ehrlich, ich struggle gerade sehr manchmal mit meiner Beziehung mit Gott. Und ich merke, ich muss das korrigieren. Ich war schon mal an einem anderen Punkt. Ich war schon mal an einem Punkt, wo ich mir mehr Zeit für Gott genommen habe. Und es ist lachhaft, wenn ich mich dann hinstelle und sage, Gott, ich habe keine Weisheit. Weil Gott sagt, Benji, es ist so einfach. Lies Jakobus 1, Vers 5. Wenn du Weisheit brauchst, dann geh zu Gott und bitte ihn. Was impliziert das? Hab Zeit mit ihm, weil nur dann kannst du mit ihm reden. Hey, bin ich korrekturbereit? Hinterfrage ich mich? Dürfen andere mich hinterfragen? Aber jetzt kommt das Großartige. Und das ist wieder was, warum da Frieden drin ist. Gottes Weisheit ist voll von Erbarmen. Nicht voll von Urteil. Und das hat man dem Jakobus manchmal nachgesagt, gesagt, hey Jakobus, das ist so Werketheologie, das ist so böse. Das ist so, oh, nur wenn du gut bist, dann. Nee, eben nicht. Nein. Wir sollen nach Weisheit streben. Wir sollen weise und verständig werden. Aber wir dürfen uns darauf verlassen, dass die Weisheit Gottes voll von Erbarmen ist. Voll von Vergebung. Ja, wir wollen korrekturbereit sein. Und ja, Gott wird an Stellen sagen, Benji, das war nicht gut. Mach's anders. Aber immer mit der Aussicht und dem Versprechen der Vergebung. Dem Neuanfang der nächsten Chance. Wir wollen Gutes hervorbringen. Wir als Christen, wir wollen Gutes hervorbringen. Lasst uns Gutes suchen. Lasst uns Gutes suchen für diese Stadt. Lasst uns Gutes suchen für diesen Kiez. Lasst uns die Fragen stellen, hey, was ist am Ende gut? Vielleicht bist du gerade erschüttert davon, was du in den Medien siehst. Vielleicht bist du erschüttert davon, zu hören, was alles auf der Welt gerade schief läuft. Wo du viel Angst haben könntest und sagen kannst, oh mein Gott, was passiert? Und dann gehst du vielleicht in deine Umgebung, dann gehst du an die Zäune zu deinen Nachbarn und dann gehst du auf die Arbeit und oh, es ist alles so schlimm. Ist nicht, was wird noch passieren? Geht die Welt bald unter? Hey, wir wollen Gutes hervorbringen. Ich glaube, ein Charakterzug göttlicher Weisheit ist, dass wir am Ende Frieden stiften. Hey, ich glaube, wir können so einfach manchmal einen Unterschied machen. Ich glaube, wir müssen gar nicht überall hinlaufen und sagen, kennen Sie schon Jesus Christus, den Herrn und Erlöser dieser Welt? Nein, sondern ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir auf Arbeit kommen und sagen, hey, guten Morgen, schön euch alle zu sehen. Toller November draußen, oder? So fange ich momentan meine Tage an und ich ende fast immer richtig Lacher. Ja? So. Und dann kommen Menschen auf mich und sagen, hey, wie hast du gute Laune? Ich sage, ich habe immer gute Laune. Ja? Weil wir letzte Woche bei Jakobus gelernt haben von Tore, wofür sollen wir uns entscheiden, auch wenn der November irgendwie im Juli sitzt? Freude. Hey, come on! Wir wollen Freude! Wir wollen uns freuen! Weil das baut am Ende Frieden! Und das ist am Ende Weiße! Hey, wir wollen integer sein, wir wollen unparteiisch sein, sagt Jakobus. Wir wollen nicht anfangen zu sagen, oh, den Menschen, den mag ich nicht so doll. Der ist doof. Da bin ich nicht so nett. Klingt immer lustig, ne? Aber wie schnell passiert uns das auch? Wie schnell passiert mir das? Dass die Menschen sagen, so, puh, schwierig. Und genau da sagt Jakobus, und hier will ich rein. Genau da sagt Gott, hier will ich rein. Hier will ich in dein Herz und hier will ich dich korrigieren und will dich weise machen. Das ist mega, oder? Das ist cool. Hey, lasst uns Friedensstifter sein. Zum Schluss will ich dir von dem größten Friedensstifter der Welt erzählen. Denn Jesus Christus ist vor 2000 Jahren und ein bisschen für dich gestorben. Ganz real. Und wir haben vorhin gesagt, Jakobus 1, Vers 5. Da sagt Jakobus, denn Gott gibt ohne Vorbehalt und gibt gerne. Darf ich dir heute was sagen? Vielleicht bist du heute hier und sagst, oh Mann, Jesus, da höre ich das erste Mal von. Das klingt ziemlich weise. Hey, Gott ist hier. Und Gott gibt dir ohne Vorbehalt und er gibt dir gerne. Hey, du hast die Chance, jeden Tag, ab heute, Zeit mit ihm zu verbringen. Heute zu sagen, Gott, ich mach dich zum Herrn meines Lebens. Ich will mich dir unterordnen und ich will deine Rettung annehmen. Vielleicht sitzt du im Livestream und hörst das. Und dann lade ich dich genau dazu ein, heute früh das anzunehmen. Zu sagen, hey Gott, ja, ich will, dass du Frieden in meinem Leben stiftest. Darf ich uns aufstehen, einladen aufzustehen? Für einen Moment die Augen zu schließen. Danke, Jesus, dass du der Friedensstifter bist, Jesus. Wir nehmen dich an heute früh, Gott, und wir strecken uns aus nach deiner Weisheit. Gott, du kennst unsere Krisen, du kennst unsere Probleme, du kennst die Situationen, die uns gerade aufwiegen. Aber wir glauben, Gott, dass du Veränderung schenkst. Jesus, danke. Danke, dass du hier bist, Jesus. Danke, Vater, dass du einfach hier hineinkommst, Gott. Danke, Vater.
Weitere Informationen findest du unter equippers.berlin.